Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Wladimir Balzer.
Herzlich willkommen zur Kultur vom Tage. Wir sprechen gleich mit einem Regisseur in der Ukraine, der keine russischen Freunde mehr hat. Dann wollen wir wissen, wie bedroht die ukrainischen Archive sind und damit auch das Gedächtnis des Landes. Und wir suchen die linke Guerillakämpferin Tamara Bunke und finden sie in einer Ausstellung in Berlin. Ein Land hält zusammen. Die Ukrainer kämpfen und stärken ihr Land. Und da stehen auch die Künstler nicht zurück. Etwa der in die Ukraine eingewanderte Schweizer Marc Wilkens, Regisseur und Galerist. Er hat jetzt ein Hilfsprojekt unter dem Hashtag U4Ukraine ins Leben gerufen, in dem er Helden des Kriegsalltags porträtiert und ihnen zu Spenden für ihre Projekte verhilft. Guten Abend.
Guten Abend.
Wir sind jetzt gerade über Internetleitung miteinander verbunden. Wo genau sind Sie?
Ich bin 60 Kilometer südlich von Kiew in einem kleinen Dörfchen.
Also bisher noch ein friedlicher Ort da, wo Sie leben?
Friedlich, aber schwer bewacht von den Bauern persönlich. Also die Bauern haben sich bewaffnet und stehen am Dorfeingang und checken genau, wer in das Dorf reinkommt.
Und dieses Projekt U4Ukraine, das ist ja auch Anlass unseres Gesprächs, also diese Porträts von Helden des Kriegsalltags, wenn man so will, da drehen sie selbst. Sie machen es zum Teil auch über einfach Videocalls, die sie dort führen mit den Protagonisten. Was ist der Ursprung dieses Projekts?
Wir wollen die Menschen der Ukraine bekannter machen in der Welt, in der demokratischen, in der westlichen Welt. Die Ukrainer sind eigentlich ein sehr modernes, junges, neugieriges, eine sehr neugierige, sehr, sehr starke Zivilgesellschaft. Und so haben wir dieses Projekt entwickelt, U4Ukraine, was eben nicht nur zu Spenden aufruft, sondern auch Persönlichkeiten aus der Ukraine, in der Ukraine vorstellt, um dem Land, was jetzt angegriffen wird, auch ein Gesicht zu geben.
Was sind das für Menschen, die Sie porträtieren?
Das sind eigentlich alles Leute, die ich auch selber kenne, auch über Jahre kenne. Zwei meiner vielleicht stellvertretendsten sind zwei Personen. Die eine ist Xenia, also eigentlich eine Floristin, die hat dann einen kleinen Blumenladen mit einem Café und macht immer unsere Blumensträuße, mit der ich meine Frau überrasche. Und die hat natürlich mit dem Kriegsbeginn nicht mehr an Blumen denken können und hat angefangen, Spenden zu sammeln und damit Lebensmittel eingekauft, Gasbrenner und angefangen in den U-Bahn-Schächten, wo sich die Menschen vor den Bomben versteckten, zu kochen für die Menschen. Geld gesammelt, um Stiefel zu kaufen für die freiwilligen Verteidiger Kiews. Und jetzt im Moment ist Xenia dabei, Lebensmittel in die Dörfer zu bringen im Norden von Kiews, wo die Russen vertrieben wurden. Die Menschen dort hungern und Xenia bringt Essen. Und ein anderer Charakter, den ich einfach auch sehr stellvertretend und eben ganz anders jetzt als Xenia finde, ist der Fotograf Sascha Maslow, eigentlich ein New Yorker Fotograf, der aber ursprünglich aus Kharkiv stammt, also aus dieser westlichsten Stadt, die ja gerade brutal zerschossen wird. Und obwohl Sascha eigentlich ein sehr komfortables, erfolgreiches Fotografenleben in New York führt, ist er nach Kriegsbeginn in die Ukraine gekommen, um hier mit seiner Kamera die Geschichte, die Erlebnisse in der Ukraine festzuhalten. Und diese Menschen porträtieren, dokumentieren wir mit so 2-3-minütige Filme und dann jeder Protagonist, jetzt mittlerweile haben wir 8 Filme, sind zu sehen online. Und am Ende jedes Filmes ruft der Protagonist zur Unterstützung von ihrem oder seinem Projekt auf.
Das sind dann konkrete Hilfsprojekte. Also Xenia hilft eben in den Dörfern nördlich von Kiew, dort Unterstützung leistet. Und Sascha hilft, indem er Menschen porträtiert, die vom Krieg betroffen sind.
Genau, es ist sehr direkt. Also bei Xenia, man kann über PayPal Geld den Protagonisten zukommen lassen. Bei Xenia ist es sehr direkt. Xenia kauft damit Kartoffeln, Milch, auch Hundefutter. Hat es jetzt gerade erzählt, dass auch die Menschen, Nicht nur die Menschen da leiden, sondern auch die Tiere. Und bei Sascha ist es aber so, dass er jetzt nicht Geld sammelt für sich selber, sondern er sammelt Geld für Save the Children, dieses Kinderhilfswerk, weil er sich als Fotograf vor allem mit Kindern und Familien beschäftigt, die vertrieben wurden, auf der Flucht sind.
Vielleicht doch gerade in der künstlerischen Szene. Wir haben auch schon hier mit Theaterdirektoren gesprochen, die ihre Theater zur Verfügung stellen für Geflüchtete, die sie schützen, die Unterstützung leisten, wo sie nur können. Viele andere Künstler, Fotografen, Fotografinnen, die in der Ukraine fotografieren, dokumentieren, zum Teil auch Kriegsverbrechen oder mutmaßliche Kriegsverbrechen dokumentieren für später. Also wie würden Sie das einschätzen, die Kulturszene dieses Landes? Steht man da jetzt zusammen, um das eigene Land zu schützen, um auch zu dokumentieren zum Beispiel, was dort passiert? Ist das eine große Gemeinschaft?
Deswegen bin ich vor 6 Jahren in die Ukraine gezogen, weil mich diese große Gemeinschaft so fasziniert hat. In einer Gesellschaft, die sich in einem ganz großartigen Transformationsprozess befindet. Und das fand ich eben toll. Und vor allem natürlich von der kreativen Seite, Filmemacher, Musiker, bildende Künstler. Und das kommt jetzt in dem Krieg extrem zum Vorschein, wie sehr man zusammenarbeitet und sich hilft und ja, das Land gemeinschaftlich auf allen Seiten eben verteidigt. Eben auch ein Maler, der Bilder malt und diese Bilder verkauft und das Einkommen dieser Bilder dem Militär spendet. Was übrigens ein sehr interessantes Phänomen ist für mich, dass man in der westlichen Welt eigentlich das Militär steht eigentlich eher entgegengesetzt der kreativen Welt. Also kreative Künstler, Freigeister sind eigentlich im Herzen viel mehr gegen das Militär. In der Ukraine ist es das Gegenteil. Das Militär kommt eigentlich aus der Zivilgesellschaft raus und das Militär verteidigt den Freigeist, die Möglichkeit, freie Kunst zu machen. Und so eben unterstützt die Kreativszene direkt auch das Militär, was man sich ja in Deutschland oder Schweiz irgendwie gar nicht so zusammenpasst.
In so einer Lage verändert sich vielleicht auch das eigene Verhältnis zum Pazifismus, oder? Wie ist es bei Ihnen?
Ja, ich glaube, der Pazifismus ist natürlich eine wunderbare Utopie. Natürlich möchte ich keinen Krieg, aber Frieden muss leider verteidigt werden. Ich habe mich lange als Pazifist gesehen und hätte mir nie vorstellen können, dass ich jemals Geld sammle, um damit Maschinengewehre zu kaufen, das Militär unterstützen möchte. Aber in so einem Moment, wenn ein offensichtlich totalitäres Regime, dass so ein System ein Land angreift, so brutal angreift, ein Land, was so sehr sich in ein freies, demokratisches, europäisches Land verwandeln möchte, da kann man ja nicht einfach sagen, ich bin Pazifist und ich stehe an der Seite und lasse es einfach passieren und dann wird die Ukraine eine Kolonie Russlands. Wenn man für was einstehen möchte, dann muss man in diesem Fall leider auch für eine militärische Verteidigung einstehen. Und so kann man dann kein Pazifist mehr sein.
Erleben Sie in diesem Zusammenhang vielleicht auch in dem gesamten Kontext, wie sich Künstlerinnen und Künstler in der Ukraine gerade zu diesem Krieg verhalten, wie sie aktiv werden, um ihr Land zu schützen? Erleben Sie dabei auch eine gewisse Radikalisierung im Verhältnis zu russischen Kolleginnen und Kollegen? Also ich erlebe das selbst zunehmend, auch in Interviews, die wir hier immer wieder führen, dass viele Künstlerinnen und Künstler aus der Ukraine alle Brücken abbrechen wollen zu Russland, auch zu sogar russischen Exilkünstlern. Erleben Sie das auch?
Das erlebe ich auch und das verstehe ich auch immer mehr. Selbst meine russischen Freunde, die ich jetzt irgendwie nicht mehr Freunde nennen kann, die äußern sich nicht, auch wenn sie im Exil sind, die äußern sich nicht, die zeigen keine Position gegen den Krieg. Es ist einfach jeder, der nichts gegen diesen Krieg sagt, aber der ein russischer Staatsbürger ist, unterstützt den Krieg. Ich sehe einfach, dass es prinzipiell einen sehr großen Unterschied zwischen den Russen und den Ukrainern gibt. Seit Jahrhunderten. Die Ukrainer sind keine Imperialisten, haben nie Kolonien gehabt, haben nie ein anderes Land angegriffen, wollten eigentlich immer in Ruhe gelassen werden, aber haben immer eine sehr horizontale, auf eine Art demokratische Gesellschaft gehabt. Aber bei den Russen ist es das Gegenteil. In Russland ging es immer um einen großen Führer, eine große Leitfigur, einen Zar und möglichst groß zu sein, möglichst viele Länder dazu zu gewinnen, möglichst viele Kolonien zu haben, aber eben eine sehr vertikale Führungsstruktur. Und ich glaube, dass man das jetzt einfach ganz, ganz stark sieht. Und man muss auch sagen, dass dieser Krieg hat ja nicht am 24. Februar begonnen, sondern schon mit der Annexion der Krim und den Separatistenüberfällen im Donbass. Und schon da habe ich das auch ja, beobachten können, dieser Zusammenhalt der Zivilgesellschaft, der mich so inspiriert hat und der mich letztlich auch dazu gebracht hat, mein Zuhause in New York an den Nagel zu hängen und in die Ukraine zu ziehen.
Das ist ja eine positive Energie, aber ich will Sie doch nochmal ansprechen auf diese, ich sag mal, vielleicht negative Energie, nämlich tatsächlich sich gegenüber jedem, der einen russischen Pass hat auf dieser Welt, egal wo er lebt, zu verhalten, als sei er verantwortlich für das Putin-Regime und für den Überfall auf die Ukraine. Was würde das dann am Ende in der Konsequenz bedeuten, dass es überhaupt keine Zusammenarbeit mehr gibt mit den Nachbarn, mit auch vielleicht jungen russischen Künstlerinnen und Künstlern, die überall auf der Welt aktiv sind. Also der ukrainische Botschafter ging ja letztens sogar so weit zu sagen, dass erst einmal in diesem Moment alle Russen Feinde sind. Ist das nicht etwas so zugespitzt, dass es dann schwierig wird, sich zu versöhnen im Nachhinein?
Es ist nicht zugespitzt, wenn man sich die ganze Geschichte anguckt zwischen Russland und der Ukraine. Russland überfällt die Ukraine wirklich seit Jahrhunderten. Man muss sich nur den Holodomor anschauen, die große Hungersnot, die aus Moskau aus organisiert wurde in den 30er Jahren, wo Millionen von Menschen in der Ukraine organisiert verhungert wurden.
Das tun die Mächtigen, das tun die politisch Verantwortlichen. Tut es denn jetzt ein, ich sag mal, 20-jähriger Kunststudent in St. Petersburg, tut das auch?
Ich glaube, wenn der 20-jährige Kunststudent in St. Petersburg ganz laut und klar gegen Putin, gegen den Krieg demonstriert und sich wirklich dafür einsetzt,
dann landet er im Knast.
Ich meine, ich...
Und Sie würden ihn unterstützen? Ukrainische Kulturszene würde ihn unterstützen?
Also jeder Kulturschaffende, der wirklich klar und laut Position zeigt für die Ukraine, gegen den Krieg, gegen das Putin-Regime, würde ich und würden auch meine ukrainischen Kollegen unterstützen. Ich sehe es aber nirgendwo. Also ich sehe es auch von meinen russischen, ja, ich möchte nicht mehr richtig sagen, Freunden im Ausland, die in Wien leben. Ein sehr bekannter Musiker, der lebt in Wien, der ist absolut sicher. Der sagt irgendwie, der postet irgendwie ein Peace-Zeichen auf Facebook und sagt, wir sind alle Brüder, aber mehr nicht. Er sagt nicht klar, warum es hier eigentlich geht. Also wie kann man sich so verhalten, wenn man den Faschismus, den deutschen Faschismus, der Zweiten Weltkrieg kennt? Wenn man weiß, was Stillschweigen in einem totalitären Regime, zu was das führt, wie kann man heute immer noch stillschweigen? Ich verstehe es nicht. Ein ganz toller russischer Kameramann, der in Los Angeles lebt, der traut sich nichts zu sagen oder nicht, das Trauen ist vielleicht nicht mal das richtige Wort. Es scheint mir manchmal wirklich, dass es wie in der Mentalität verankert ist, dass man sich nicht gegen das imperialistische Streben der russischen Regierung, also jetzt Putin oder irgendein als Stalin ist, sich nicht dagegen erhebt, verstehe ich, dass man im Moment das als Ukrainer kein Vertrauen hat in irgendjemanden mit einem russischen Pass, der sich selbst Russe nennt, der nicht ganz, ganz klar seine Stimme erhebt. Und ich sehe in meinem Freundeskreis, und ich habe lange ja auch viel in Moskau und in St. Petersburg gearbeitet, keine Russen, die wirklich klar und laut gegen dieses schreckliche, brutale System sind.
Da bricht auch ein Freundes- und Kollegenkreis für Sie zusammen gerade, oder?
Der begann schon, sich 2013 zusammenzubrechen in der Maidan-Revolution. Vor der Maidan-Revolution war für mich das alles ganz Osteuropa, die post-sowjetische Sphäre, es war alles ein Ding. Ob es irgendwie Moskau, St. Petersburg oder Kiew ist. Das war überall, wenn eine neue Galerie aufgemacht hat, dass eine Street-Performance gab von einer coolen Band. Und es war immer, ich fand es immer toll, dass diese Fesseln dieser totalitären Sowjetunion immer mehr verdampft sind, immer mehr verblassten und die Gesellschaft, die Zivilgesellschaft sich erhebt und sich selber entdeckt. Und als 2013 die Maidan-Proteste losgingen, haben sich so viele russische Freunde von mir plötzlich, obwohl sie selbst sich auch immer als Putin-kritisch dargestellt haben, sind plötzlich der Ukraine wie in den Rücken gefallen. Gesagt, ja, da ist sicher die CIA ist da dahinter. Während meine Künstler irgendwie Bilder gemalt haben am Maidan und meine Freunde Suppen kochten für die Demonstranten am Maidan, fingen meine russischen Freunde an, Verschwörungstheorien zu verbreiten, dass die Demonstranten $15 am Tag bekommen für ihren Protest für Demokratie und Menschenrechte in der Ukraine. Und ich war so verblüfft, ich konnte das nicht fassen. Und so ging es immer weiter. Als die Krim annektiert wurde, dann, also ein halbes Jahr später, die ganze Kulturszene, also nicht die ganze, aber ein großer Teil der jungen, liberalen Kulturszene hat geschwiegen, fand das sogar irgendwie aufregend und toll, dass die Krim jetzt zu Russland gehört. Und so, und jetzt ist es noch viel extremer geworden. Also jetzt ist es eine Nina Kravitz, großartige, sehr berühmte Techno-DJ, die ich eigentlich ganz toll fand. Die sagt nichts, die schweigt, die lebt nicht in Moskau. Vor allem in diesem Moment, wo diese Aggression stattfindet, wird man sehr, sehr kritisch jedem Einzelnen gegenüber, der aus diesem Land kommt. Und das verstehe ich vor allem im Kontext der Geschichte. Umso mehr.
Das sagt Mark Wilkins, der in der Ukraine lebende Regisseur aus der Schweiz stammend, der ein Benefizprojekt auf die Beine gestellt hat, Porträts von Helden des Kriegsalltags in der Ukraine, You for Ukraine, kann man ganz leicht finden und dort auch dementsprechend spenden. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch und für diese Einblicke.
Ja, ich danke Ihnen sehr. Vielen Dank für das Interesse.
Mark Wilkins haben wir gerade gehört, den Regisseur, der in der Ukraine geblieben ist. Hunderttausende Ukrainer, auch viele Kulturmenschen, sind nach Deutschland geflüchtet. Und einer von ihnen ist Pavlo Arie, der schon immer Verbindungen nach Deutschland hatte und Chefdramaturg des Kiewer Akademietheaters für Drama und Komödie auf der linken Seite des Dnieper ist, so heißt es ganz offiziell. Es ist eine der größten Bühnen des Landes. Er schildert uns hier regelmäßig seine Erfahrungen.
Alphabet des Exils von Pavlo Arie.
Buchstabe B. Bürokratie. Ich glaube, in unserer modernen Welt Bürokratie existiert überall. Es ist sehr schwer, einen Ort zu finden, da wo keine Bürokratie gibt. Ich denke, Bürokratie ist überhaupt ein Instrument. Man kann dieses Instrument für was Gutes benutzen und natürlich für was Schlechtes oder einfach auch, um gar nichts zu machen. Ja, Bürokratie kann auch alles verstopfen. Zum Beispiel in der Ukraine. Früher, in unserer sowjetischen und postsowjetischen Zeiten, könnte man Bürokratie mit anderen Worten assoziieren. Dieses Wort heißt Korruption. Ja? Und Korruption hat sehr, sehr erfolgreich Bürokratie benutzt, um zu profitieren. Deswegen, das war auch für uns große Probleme. Aber in letzter Zeit ist alles viel, viel einfacher geworden bei uns, um diese Wirkung von Korruption zu vermeiden. Wir haben, das war eine Idee von unserem Präsidenten und seiner Partei, ein neues Programm zu entwickeln, das heißt Ukraine in Handy. Und wir haben einen App, der heißt Dia. Und ja, früher haben alle gelacht und nicht geglaubt, aber das funktioniert doch. Du hast in meinem App deinen Pass, Reisepass. Du hast da alle Impfungen, alle Nachrichten von deinen Strafen und auch von Steueramt. Alles ist zusammen in einem. Und ich denke, dass so langsam funktioniert es, das ist auch sehr einfach und sehr schnell. Also du bist immer sicher, dass das irgendwie funktioniert. Ich habe gute Erfahrung. Und wie das alles in Deutschland funktioniert, nun, ich denke, sehr unterschiedlich. Jetzt kann ich vergleichen mit unserer Situation mit Flüchtlingen, zum Beispiel in Berlin. Jetzt ist gerade ein Freund von mir angekommen, ich habe ihn begleitet und das haben wir alles ehrlich zu sagen. In 3 Tagen, wir haben alles geschafft. Sozialamt, Ausländeramt, Ausländerbehörde und uns registriert, angemeldet. Also in Berlin hat das wirklich Bürokratie funktioniert, in diesem unserem Sinne ausgezeichnet, wirklich sehr, sehr gut. Was in Köln, das sind meine alten Eltern, die sind sehr alt und krank und sie brauchen sehr, sehr Aufmerksamkeit. Ich arbeite in Berlin, ich besuche sie da, um sie zu helfen auch, ihre Papiere zu organisieren, aber 20 Tage, sie sind schon da und irgendwie klappt es doch bis jetzt nicht, weil du kannst da nur alles elektronisch machen und automatische Antwort hat versprochen, dass in 10 Tagen wird das beantwortet, aber bis jetzt noch nicht und ja, wir wissen nicht, ob wir alles richtig gemacht haben oder nicht. Persönlich Besuch von Sozialamt ist unmöglich. Also wir sitzen, warten. Ja, vielleicht braucht Köln ein bisschen mehr Zeit, aber ich glaube, Bürokratie ist in Ordnung. Manchmal Bürokratie ist gut, manchmal schwer.
Ein Alphabet des Exils, B wie Bürokratie. Der Kiewer Dramaturg Pavlo Arie schildert uns seine Erfahrungen im deutschen Exil. Und das wird er auch weiter tun. Eins ist klar in diesem Vernichtungskrieg gegen die Ukraine. Die russische Seite greift auch die kulturelle und historische Identität seines Nachbarn an. Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen aus der ukrainisch-deutschen Historikerkommission warnen vor verheerenden Folgen. Martin Schulze-Wessel von der Uni München ist Sprecher der deutschen Sektion der deutsch-ukrainischen Historikerkommission. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Sie warnen vor der Zerstörung wichtiger Archive. Welche genau sind da bedroht?
Also es geht zum Beispiel um das Archiv des ukrainischen Sicherheitsdienstes in Tschernihiw, das bereits zerstört worden ist durch russische Angriffe. Und man muss vermuten, dass es gezielt zerstört wurde, weil es wichtige für Moskau prekäre Unterlagen über den sowjetischen Sicherheitsdienst enthält. Es geht aber auch um andere Archive. Es gibt etwa Hinweise darauf, dass Bestände des ehemaligen Geheimdienstarchivs in Donetsk und Luhansk nach 2014 in Russland abtransportiert worden sind. Das alles weist darauf hin, dass Archive ein Gegenstand der Kriegsführung für Russland sind.
Welche Forschungsmöglichkeiten hängen da noch dran, jenseits der sowjetischen Geschichte?
Die Archive enthalten selbstverständlich auch Bestände zur russischen, also vorrevolutionären Geschichte und zur jetzt schon 30 Jahre währenden Geschichte der unabhängigen Ukraine. Also insofern sind es viele Schichten, viele historische Schichten, die sich über diese Archive erschließen lassen.
Sind das auch Zeugnisse deutscher Verbrechen in der Ukraine?
Selbstverständlich. Also wenn man die deutschen Besatzungsverbrechen erforschen will, braucht man auch ukrainische Archive, selbstverständlich auch die deutschen Archive der deutschen Sicherheitsdienste. Aber die ukrainischen Archive sind wichtig. Ich selbst habe Promovierende, die mit ukrainischen Archiven arbeiten, um Verbrechen in der Ukraine aufzuklären.
Wo ist denn historische Arbeit in der Ukraine noch bedroht in diesem Krieg?
Überall dort, wo russische Truppen hinkommen. Also russische Truppen führen eben nicht nur einen militärischen Krieg, sondern auch einen Krieg gegen die Zivilbevölkerung und einen Krieg gegen das kulturelle Erbe der Ukraine. Und Teil dieses kulturellen Erbes sind die Archive.
Da stellt sich natürlich die Frage, wie viel die deutsche Seite da tun kann, aktiv tun kann, um eben das zu verhindern, dass das nationale Gedächtnis der Ukraine so in Mitleidenschaft gezogen wird oder eben wirklich bedroht ist. Wir haben zum Beispiel mit Andreas Görgen gesprochen vom Kulturstaatsministerium, der da eine Taskforce mit betreut, um zu helfen. Und wir haben ihn ganz konkret gefragt, wie das Ganze funktionieren kann.
In dem Moment, in dem die ukrainischen Kolleginnen und Kollegen uns darum bitten, noch mehr zu tun, noch mehr zu helfen, werden wir das selbstverständlich tun. Bei uns im Haus gibt es eine Taskforce, die ist zu erreichen unter taskforceukraine@bkm.bund.de, die genau dafür ansprechbar ist. Und natürlich wird es immer so sein, dass wir nicht alles sehen, wo wir noch besser werden könnten und helfen können, solange man uns das nicht sagt. Und wenn Sie so lieb wären und würden auch denjenigen, die Sie anrufen, sagen, die mögen sich bei uns melden und wir werden tun, was wir können, um zu helfen.
Martin Schulze-Wessel, tut die deutsche Politik genug?
Diese Initiative ist natürlich zu begrüßen, aber man muss in erster Linie sagen, dieser Krieg wird militärisch entschieden. Und da, wo russische Truppen hinkommen, werden Archivbestände nicht zu retten sein. Jetzt in bedrohten Gebieten Archivbestände abzutransportieren, ist ja nicht einfach. Und da haben dann humanitäre Fragen sicherlich auch erstmal Vorzug. Also es geht ja jetzt darum, dass Zivilbevölkerung aus den Gebieten, denen die militärische Besetzung droht durch Russland, dass diese Zivilbevölkerung Fluchtmöglichkeiten erhält. Das steht im Vordergrund natürlich. Und wie jetzt Hilfe für Kulturgüter von Deutschland aus zu realisieren wäre, ist sicher eine ganz, ganz schwierige Frage. Ungeachtet dessen muss man sagen, die Initiative ist natürlich zu begrüßen, aber entschieden wird die Sache im Moment militärisch.
Aber man kann ja immer noch mehr tun, oder?
Ja, aber es stellt sich dann die Frage eben, ob militärische Hilfe nicht das ist, was angesagt ist jetzt.
Also noch mehr militärische Hilfe, auch würden Sie sich auch als Historiker wünschen?
Also es gibt ein grobes Ungleichgewicht der Kräfte und ich würde mir nicht als Historiker, aber als Staatsbürger würde ich mir mehr militärische Hilfe wünschen, ja.
Heute hat ja schon die Außenministerin von schweren Waffen gesprochen, die die Ukraine bräuchte und die eventuell von Deutschland kommen könnten. Braucht die Ukraine noch mehr schwere Waffen aus Deutschland? Müsste man da noch mehr tun, um eben auch natürlich nicht nur die Menschen zu schützen und das Land zu schützen, sondern eben auch das nationale Gedächtnis?
Meiner Meinung nach ja. Damit will ich nicht gegen den an sich schönen und guten und wichtigen Vorschlag von Herrn Görgen argumentieren. Ich will es nur in den richtigen Rahmen setzen.
Es gibt natürlich auch noch generell, das haben Sie ja auch immer wieder beklagt, ein gewisses Defizit in Deutschland, was das Wissen über die Ukraine angeht. Mhm. Vielleicht gerade im Verhältnis zum Wissen über Russland. Also wie viel wissen die Deutschen von der Ukraine eigentlich?
Naja, viel zu wenig. Also wir nehmen die Ukraine immer noch viel zu stark über die russische Geschichte wahr. Also die Geschichte der Ukraine wird eingeordnet in die Geschichte des Russischen Reiches und dann der Sowjetunion. Und diese beiden Reichsbildungen werden eben aus deutscher Perspektive sehr stark und sehr ausschließlich mit dem Russentum verbunden. Um der Ukraine näher zu kommen, muss man natürlich dann auch ukrainisch lernen. Man muss sich mit ukrainischen Quellen auseinandersetzen und man muss eine spezialisierte, auf die Ukraine hin gerichtete Forschung entwickeln. Und das fehlt in Deutschland noch.
Ja, wie ist denn überhaupt die Forschungslandschaft in Deutschland, wenn es um die Ukraine geht?
Es gibt die Deutsch-Ukrainische Historikerkommission, das ist also 2015 gegründet. Ja. Das ist die Kommission, wo ich der Vorsitzende bin, aber die 6 weitere sehr aktive deutsche Mitglieder hat und dieselbe Zahl auf ukrainischer Seite. Und die fasst auf deutscher Seite eben im Grunde die Kompetenz zusammen, die es in Deutschland gibt. Es gibt da zusätzlich noch eine halbe Professur für ukrainische Geschichte. Es ist einiges Neues entstehen. Aber die Potenziale der Ukrainistik in Deutschland, der historischen Ukrainistik, sind sehr, sehr begrenzt, wenn man es vergleicht mit dem, was für russische Geschichte da ist oder auch was für polnische Geschichte da ist. Und das ist beklagenswert aus 2 Gründen. Einmal, weil es so ein Wissensdefizit gibt über die Ukraine. Und dann auch, weil die Archive in der Ukraine geöffnet sind. Also man kann in der Ukraine sehr viel besser archivalisch arbeiten als in Russland, wo die Archive geschlossen sind. Und gerade deshalb ist diese Zerstörung von bestimmten Archiven, die wir jetzt beobachtet haben, eben auch so fatal.
Aber warum ist die Forschung in Deutschland bezüglich der Ukraine, ich habe jetzt mitgezählt, 6,5 Stellen mehr oder weniger, weil Sie gesagt haben, 6 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler.
Ist schon übertrieben.
Es ist schon zu viel.
Wir
reden von Dutzenden von Universitäten und Forschungseinrichtungen, Hunderten eigentlich genau in Deutschland, mit Zehntausenden von Forschenden in verschiedenen Bereichen. Und dann haben wir nicht einmal eine Handvoll Ukraine-Forscher in Deutschland?
Also alle, die in dieser Kommission sind, haben gleichzeitig noch andere Aufgaben, nicht? Und es gibt jetzt für die Ukraine ausgeschriebene Stellen, gibt es ganz, ganz wenige. Also was notwendig ist, ist eben, dass Personen, die sich mit osteuropäischer Geschichte beschäftigen, die Lehrstühle sind ja meistens weiter ausgeschrieben, also für die gesamte osteuropäische Geschichte, dass die sich der ukrainischen Geschichte zuwenden. Und das Defizit, was Sie eben skizziert haben, ist tatsächlich horrend, nicht? Ukraine ist eins der großen Länder in Europa. Es ist ein Land, mit dem Deutschland eng verbunden ist. Und es gibt wenig wissenschaftliches Wissen und es gibt noch viel weniger öffentliches Wissen über die Ukraine.
Sie fordern ja die Eröffnung eines deutschen historischen Instituts in Kiew. Was genau erhoffen Sie sich davon?
Es gibt deutsche historische Institute an vielen Stellen auf der Welt. Es gibt es in Moskau, in Warschau, in Paris, in London, in Rom, um nur die europäischen zu nennen. Die Ukraine ist eben ein wichtiges Land für uns. Es ist durch die Verbrechensgeschichte des Zweiten Weltkrieges mit Deutschland auch verbunden. Und es ist ein Land mit einer sehr lebhaften Geschichtskultur, auch ein Land, in dem man viel über Deutschland erfahren möchte eigentlich. Das alles sind starke Gründe dafür, ein deutsches historisches Institut in Kiew zu gründen.
Martin Schulze-Wessel ist Sprecher der deutschen Sektion der Deutsch-Ukrainischen Historikerkommission. Er ist Historiker an der Uni München, warnt vor der Zerstörung wichtiger Archive in der Ukraine. Einige sind schon zerstört, fordert unter anderem auch die Eröffnung eines deutschen historischen Instituts in Kiew und stellt fest, wie unterentwickelt die Ukraine-Forschung in Deutschland ist. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Haben Sie vielen Dank.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die hat Thomas Jedicke.
Das Nationalmuseum von Tansania und das Humboldt-Forum in Berlin wollen kooperieren. Dafür sei in Dar es Salaam ein Vertrag unterzeichnet worden, der auf der langjährigen Zusammenarbeit zwischen dem Museum und der Stiftung Preußischer Kulturbesitz aufbaut, hieß es in Berlin. Damit sei den 3 Institutionen nun eine gemeinsame Arbeit möglich. Vereinbart wurde für 2024 im Humboldt-Forum eine Sonderausstellung zur Geschichte Tansanias. Das Land war von 1885 bis 1918 Teil der Kolonie Deutsch-Ostafrika. Die Ausstellung soll mit Objekten aus den Ostafrika-Sammlungen des Ethnologischen Museums in Berlin und des Tansanischen Nationalmuseums Schlaglichter auf die reiche und wechselvolle Geschichte Tansanias werfen. Noel Lwoga, Generaldirektor des 7 Museen umfassenden Nationalmuseums, sprach in einer Mitteilung von einer neuen Phase unserer Kooperation, mit der die Zusammenarbeit erweitert werde. Katja Keul, im Auswärtigen Amt für internationale Kultur zuständige Staatsministerin, sagte, es sei ein zentrales politisches Ziel der Bundesregierung, die öffentliche Auseinandersetzung mit dem Kolonialismus und seinen Folgen zu fördern. Die Ausstellung werde dafür eine sichtbare Umsetzung sein. Die für ihren Antikriegsprotest im russischen Fernsehen bekannt gewordene Journalistin Marina Ovsyannikova berichtet künftig für den Axel Springer Verlag aus der Ukraine und Russland. Mit ihrer Aktion habe sie den Mut gehabt, die Zuschauer mit einem ungeschönten Bild der Wirklichkeit zu konfrontieren, erklärte der Chefredakteur der Weltgruppe Ulf Poschert in Berlin. Damit habe sie journalistische Tugenden trotz drohender staatlicher Repression verteidigt. In einem ersten Beitrag für die Tageszeitung Die Welt schrieb Ovsyannikova, der Krieg in der Ukraine sei für sie der Punkt gewesen, an dem es kein Zurück mehr gab und an dem es nicht mehr möglich war, zu schweigen. In den sozialen Netzwerken sei sie seither unglaublichen Belästigungen ausgesetzt. Rund 2 Monate vor dem Auftakt der 15. Documenta in Kassel haben die Organisatoren versichert, eine offene Debatte über die Antisemitismusvorwürfe zu führen, die Anfang des Jahres laut geworden waren. Dazu kündigte Generaldirektorin Schormann eine Veranstaltungsreihe mit dem Titel »We need to talk – Art, Freedom, Solidarity« an. In einer offenen und konstruktiven Diskussion solle ein Raum für nationale und internationale Perspektiven eröffnet werden, in dem die besondere historische Verantwortung Deutschlands, aber auch eingeübte Mechanismen der Ausblendung im Kontext der deutschen Antisemitismus- und Rassismusdebatte aufgezeigt werden sollen. Dem Kuratorenkollektiv Ruan Grupa war vorgeworfen worden, in die Planung der Ausstellung seien auch Organisationen eingebunden, die den kulturellen Boykott Israels unterstützten oder antisemitisch seien. Die Veranstalter hatten die Vorwürfe zurückgewiesen.
Thomas Jedicke mit den Kulturnachrichten.
Fazit.
Bei den diversen Revolutionsbewegungen in Südamerika schwingen ja immer irgendwie auch Mythen mit, bis heute. Che Guevara ist natürlich so eine besonders mythische Figur. Dabei wird aber schnell vergessen, dass er nicht alleine war. Eine Frau war bei ihm, Tamara Bunke. Argentinierin mit deutschen Wurzeln, später überzeugte DDR-Bürgerin und Untergrundkämpferin in Bolivien. Und Inspiration für die Künstlerin Michaela Melian. Hartwig Fenz hat die Künstlerin in ihrer Ausstellung getroffen.
Zentralwerk der Ausstellung ist die Installation Tanja, benannt nach dem Kampfnamen von Tamara Bunke. In der DDR, eine Art Pop-Ikone, ist sie in Westdeutschland fast unbekannt geblieben. Bunke hat für Kuba in Bolivien spioniert, getarnt als Musikethnologin. Schloss sich dann dem von Che Guevara angeführten Guerillakampf an und wurde dabei erschossen. Natürlich wird bis heute von Liebschaft zwischen den beiden geraunt. Die Geschichte ist Michaela Melian kurz nach der Wiedervereinigung begegnet. Und sie hat sie, wie alles, was sie interessiert, in aller Ausgiebigkeit recherchiert.
Sie ist ja fast eine mythologische Figur, die überschrieben wurde durch eine Erzählung, entweder von der SED in der DDR oder von den Eltern oder von der kubanischen Regierung oder von den Fans, die sie jetzt in Bolivien hat, der Agrarbevölkerung dort oder der indigenen Bevölkerung. Das gibt es komplett unterschiedliche Erzählungen.
Für die Berliner Ausstellung hat Melian ihre Arbeit von 1994 um einiges erweitert. Zum Beispiel um eine Fahne mit dem Gesicht von Tamara Bunke im Schattenriss. Eindeutiger Verweis auf den von Che Guevara, der bis heute als sinnfreies Logo massenhaft auf den T-Shirts dieser Welt zu sehen ist. Aber Melian wäre nicht Melian, wenn es nicht auch zur Fahne Hintergrundüberlegungen gäbe.
Die besteht nur aus männlichen Gesichtsteilen, weil die Zeichnung ist entstanden am Fahndungscomputer des LKA München. Und dort gab eben damals zu der Zeit das erste computerbasierte Zeichnungsphantombildprogramm, was entwickelt worden war. Und es waren nur aus den bereits bestehenden Fahndungszeichnungen die Gesichtsteile eingescannt worden. Und das waren alles natürlich männliche Gesichtsteile. Und danach ist dann dieses Porträt entstanden.
Vom Guerillakampf zum industriellen Krieg.
Ernst von Siemens war ja auch ein großer Täteranteil im Dritten Reich. Und es gab eben die Überlegung, wir geben was der Musik zurück, würde ich jetzt mal einfach sagen. Und mit diesen Gerätschaften, die ja ursprünglich im Zweiten Weltkrieg und vorher alle entwickelt worden waren, um zu messen, um was zu steuern, zum Beispiel eben auch um Sprache zu verschleiern oder eben auch um Funksteuerung und Verschlüsselung. Und diese ganzen Geräte wurden dann eigentlich in den Dienst gestellt der elektronischen Musik.
Vom Siemens Studio für elektronische Musik hat Michaela Melian für ihre Arbeit Frequency Hopping nicht nur Sound verarbeitet, sondern auch verfremdete Fotos der Regler, Knöpfe und Anzeigen.
Durch diese technische Oberfläche entsteht auch sowas wie so eine Art ganz riesige Schaltfläche oder auch eine Topografie.
Michaela Melians Arbeiten sind politische Erinnerung, randvoll mit Hintergrundgeschichten, Abzweigungen, die sich wieder treffen, Linien, die wie ein Pilzgeflecht unter dem Sicht- und Hörbaren liegen. Ein immenses Wissen, das so interessant ist, dass es fast interessanter erscheinen mag als die Exponate selbst. Der Kopf schwirrt wie das Vogelgezwitscher aus dem Dschungel im Soundtrack der Installation Tanja. Aber logisch.
Das sind alles keine echten Vogelstimmen, sondern aus einem Uhrenmuseum, wo mechanische Vögeluhren abgespielt werden.
Hinter jedem Teil eine Idee. Nichts ist fertig. Weder die Geschichte noch die Kunst und vor allem nicht die von Michaela Melian. Das ganze Wissen macht die Exponate blass. Man sollte die Ausstellung einmal ohne Informationen durchlaufen, um das Material und seine Gestaltung zu würdigen. Denn die Künstlerin hat geliefert und den Rest macht das Publikum.
Ich will eigentlich nicht, dass es jemand überfordert. Ich will eigentlich nur, hier ist natürlich ganz viel Welt drin, weil die Welt ist natürlich so, wenn ich hier aus dem Fenster gucke, kann ich auch über jedes Haus oder jede Fassade irgendwas erzählen, wenn ich die richtigen Leute finde, die das wissen. Und ich denke, es gibt ganz viele Momente, wo jeder in der Ausstellung plötzlich so eine Art Echo-Effekt hat oder so einen Erkennungseffekt oder wo man was erinnert oder was sich vorstellen kann. Und es muss nicht das sein, was ich mir gedacht habe. Das ist nicht wichtig.
Aber nachzuvollziehen ist das Werk von Michaela Melian jetzt in Berlin im Kindl Kunstzentrum und das bis Juli. Hartwig Wenz hat die Ausstellung für uns besucht. So, und jetzt begleiten wir den wohl prominentesten Autor Mexikos bei seinem Besuch in Berlin. Also wir bleiben noch ein bisschen in der Stadt. Da ist er nämlich gerade, um seinen neuen Roman vorzustellen. Es ist Guillermo Arriaga, der Autor der Drehbücher für Amores Perros und 21 Gram. Dirk Fuhrich hat ihn getroffen, um über seinen neuen Roman zu sprechen, Das Feuer retten. Der kommt jetzt zu Ostern auf Deutsch heraus.
Guillermo Arriaga ist zum ersten Mal in Berlin. Es scheint ihm fast ein bisschen peinlich zu sein.
Meine Mutter, sie vino a Berlin.
Aber meine Frau kam kurz nach der Maueröffnung und brachte mir Brocken von der Mauer mit. Lauter Souvenirs.
Wir treffen uns auf dem Oranienplatz in Kreuzberg. Er wohnt dort in einem Hotel, dessen Fassade mit Farbbeuteln beworfen wurde. Protest gegen Gentrifizierung. Arriaga wundert das nicht.
In England haben wir es beim Brexit gesehen oder in den USA mit Trump. Es gibt überall eine Klasse, die immer reicher wird und eine, die immer ärmer wird. Make America Great Again bedeutete, dass die Weißen immer mächtiger werden. Und auch in Mexiko sind die sozialen Unterschiede enorm.
Der schlanke Autor mit dem gräulichen Dreitagebart holt seine Wollmütze aus der Jacke. Die Frühjahrssonne ist noch nicht stark genug. Aber der 64-Jährige ist gut ausgerüstet mit warmen Sachen. Auch in Mexico City kann es ganz schön kalt werden, meint er. Richtig heiß, wenn man so will, geht es hingegen in seinem neuen Buch zu. Nicht nur wegen des Titels. Das Feuer retten. Ein praller Großstadtroman voller Leidenschaft und Gewalt vor der Kulisse eines Landes, in dem Ausbeutung, Entrechtung und Morde zum Alltag gehören.
Lo primero que quería hacer es contar una historia.
Ich habe erstmal keine politische Message und will auch nicht provozieren. Ich will einfach eine Geschichte erzählen. Aber das heißt nicht, dass die Politik nicht hineinspielt in das, was ich schreibe.
Arriaga, selbst in einem Problemviertel aufgewachsen, verpackt gesellschaftlichen Sprengstoff in eine skurrile Love Story. Eine verheiratete Frau aus den besten Kreisen ist besessen vom Sex mit einem Gewalttäter. Sie hat Zugang zu einem Knast für Schwerverbrecher, weil sie dort eine Tanzchoreografie einstudiert. Ein wildes Szenario. Hatte Arriaga dafür ein Vorbild vor Augen?
Nein, alles ist frei erfunden. Aber nach der Veröffentlichung des Buchs kamen etliche Frauen aus bürgerlichen Schichten auf mich zu und erzählten mir, dass sie sich auch in einen Strafgefangenen verliebt hatten. Lauter verheiratete, gut situierte Frauen.
Der Reiz für die gutbürgerlichen Frauen liegt im Verbotenen, im Abenteuer. Ein bisschen Sex and the City schwingt hier mit. Der Roman ist eine plastische Milieuschilderung, geschrieben aus unterschiedlichen Perspektiven, mit unerwarteten Wendungen, viel Humor, trotz der vielen auch brutalen Elemente. Drogendealer und Mörder mit Tanztheater zu resozialisieren, hört sich naiv an. Aber Kultur allgemein kann vieles bewirken, findet Arriaga. Vor allem, wenn man ganz früh ansetzt.
Ich glaube schon, dass man mit Kultur an die Ursachen von Verbrechen kommen kann. In Brasilien etwa erzählte mir ein junger Mann, dass er in Favelas Bibliotheken betreut, damit die Kinder lesen lernen können, weil ihnen sonst nichts bleibt, als kriminell zu werden. Man muss mit Kultur anfangen, wenn die Dinge sich ändern sollen.
Superreiche, Gewalttäter und arme Schlucker. Die in Krimidramaturgie verpackte Sozialstudie gibt erhellende Einblicke in das komplizierte Leben in Mexiko. Auch die Deklassierung der indigenen Bevölkerung wird angesprochen. Vom linksnationalistischen Präsidenten Andrés Manuel López Obrador, 2018 als Hoffnungsträger gewählt, ist Arriaga heute maßlos enttäuscht.
Ich sehe nicht, dass sich etwas verbessert. Es ändert sich nichts. Keines der Probleme, die die Linke lösen wollte, ist gelöst. Der Präsident sorgt nicht für Klarheit.
Zwei Protagonisten in seinem Roman sind ausgerechnet megareiche Schwule, die auf ihrem palastartigen Anwesen große Partys geben. Hat ihm da noch niemand ein politisch unkorrektes Szenario vorgeworfen?
Nein, das hat nichts mit politisch korrekt oder unkorrekt zu tun. Es geht mir um die ökonomische Elite in Mexiko. Der eine der beiden Homosexuellen ist sehr arrogant, der andere aber sehr vernünftig und bodenständig. Es ist wie bei allen Paaren. Ich wollte das als Normalität in Mexiko darstellen.
Und tatsächlich, in der Theorie jedenfalls, ist sein Heimatland, was die Gesellschaftspolitik angeht, ziemlich fortschrittlich.
Mexico City war die erste Stadt in Lateinamerika, die die gleichgeschlechtliche Ehe eingeführt hat. Also hier ging es mir nicht um PC, sondern um ein soziales Gefüge.
Sagt der Autor dieses äußerst spannenden Sozialepos, das wie eine gut gemachte Soap-Opera, Sex and Crime mit einer klugen Analyse mexikanischer Gegenwart verbindet.
Dirk Fuhrich hat also Guillermo Arriaga getroffen in Berlin, der also jetzt ein neues Buch vorstellt. Auf Deutsch kommt es raus zu Ostern bei Klett Cotter, Das Feuer retten. Und Hans von Trotha schaut in die Feuilletons von morgen.
Wenn wir Dinge in der Gegenwart nicht recht verstehen, fragen wir Historikerinnen und Historiker. Und der Blick in die Geschichte hilft fast immer. Sogar jetzt mit Blick auf die Präsidentschaftswahl in Frankreich. Kultur und Bildung waren kein Thema im französischen Wahlkampf, stellt Niklas Bender im FAZ-Feuilleton fest und fragt, wie wird es nach der Stichwahl? Für Künstler und Intellektuelle ist die jetzige Lage eine heikle, meint Bender. Normalerweise würde in einer schwierigen Entscheidungssituation mit Pathos auf die literarische Tradition zurückgegriffen werden. Man könnte einen Choix Cornélien, eine Wahl im Geist von Pierre Corneilles Tragödien beschwören, die zwischen Pflicht und Liebe. Nur ist es leider die weitaus unschönere Wahl zwischen der Pflicht, Macron, und der Katastrophe. Denn als solche sieht die Kulturwelt Marine Le Pen nach wie vor. Als Wähler, schimpft Bender, fühlt man sich manipuliert, wenn Macron eine Situation beschwört, in der man für ihn stimmen muss, wenn man nicht von allen guten Geistern verlassen ist. Es folgt der Blick in die Geschichte. Die durch das Präsidialsystem mitverursachte Arroganz der Macht ist ein Vorwurf, den sich viele französische Staatsoberhäupter gefallen lassen mussten. Macron freilich hat ihn sich selbst mit mythologischem Superkleber angeheftet. Im Oktober 2016 hatte er gesagt, er möchte ein jupiterhafter Präsident sein. Der letzte große Staatslenker, erinnert Bender, der sich das gewünscht hatte, war Ludwig XIV. Nach einem Sieg über die Opposition unter Adligen. Jupiter ist zurück, könnte man sagen, meint Bender. Aber Macron wird den Franzosen und gerade ihren selbstbewussten Kulturvertretern noch viele Superhelden-Comics spendieren müssen, bevor sie das schlucken. Und wo wir schon dabei sind, versetzt uns der Freiburger Historiker Jörn Leonhardt in genau dieselbe Zeit, das sogenannte Ancien Régime. Historische Zäsuren, erklärt er in der FAZ, entstehen aus der Logik des Rückblicks. Das Ancien Régime als Epochenbegriff für die Phase vor der Französischen Revolution entstand nicht im Jahr 1789, sondern erst später. Das Thema von Leonhardts Blick in die Geschichte ist die Wiederkehr eines historischen Musters im Ukraine-Krieg, nämlich das Gespenst des Imperialen. Das beginnt in den russischen Kriegsbegründungen. Leonhardt erklärt, wie falsch die pauschale Vorstellung einer Rückkehr des Imperiums ist. Das mag auf den ersten Blick eingängig wirken, aber die unterstellten Kontinuitätslinien vom russischen Zarenreich und seinen Unterwerfungskriegen im Kaukasus bis in die asymmetrische Gewalt in der Ukraine der Gegenwart führen vielfach in die Irre. In der Taz ergänzt Franziska Davis, Historikerin in München, mit klaren Worten, was von Putins Pseudohistorie zu halten ist, die den ukrainischen Staat künstlich nennt. Diese Kategorie von Künstlichkeit ist völlig unbrauchbar, erklärt sie. Jeder Staat, jede Nation ist künstlich. Und selbst wenn die Ukraine 1991 vom Himmel gefallen wäre, hätte sie Anspruch auf die Unverletzbarkeit ihrer Grenzen. Das wird aus gutem Grund inzwischen durch das Völkerrecht geregelt und nicht durch die Geschichte. Die kann andere Dinge erklären und das nicht nur im Feuilleton. Auf Arte startet jetzt zum Beispiel eine Serie über die österreichische Kaiserin Maria Theresia. Und schon wieder sind wir im Ancien Régime. Die Süddeutsche hat sie im Interview, also nicht die Kaiserin selbst, aber ihre Darstellerin Ursula Strauss. Befragt, was die Österreicher eigentlich immer mit ihren Habsburgern haben, antwortet sie: Das ist unser großer Minderwertigkeitskomplex. Wir waren unter den Habsburgern mal riesig und davon ist ein ganz kleines Land übrig geblieben. Ich mag mein Land und die vielen unterschiedlichen Menschen darin, aber es stimmt, dieser Komplex, wir waren mal so groß und sind jetzt so klein, also der Spagat zwischen Größenwahn und Minderwertigkeit, der macht schon auch die österreichische Seele ein bisschen aus. Und keineswegs nur die österreichische, wie nicht nur die Geschichte zeigt, sondern aufs Bitterste auch die Gegenwart.
Hans von Trotha aus den Feuilletons von morgen. Und das war Fazit, die Kultur vom Tage mit Wladimir Balzer.